Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Welt versucht, die Corona-Epidemie einzudämmen. Manchmal gemeinsam, manchmal mit Alleingängen. Und der Meister aller Alleingänge ist, keine Überraschung, Donald Trump.
I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight.
Also ein 30-tägiger Einreisestopp in die USA für Menschen aus der EU bzw. aus dem Schengen-Raum. Für Briten, wo das Coronavirus ja auch auf dem Vormarsch ist, gilt das alles nicht, die dürfen weiter einreisen. Soll die EU also ganz explizit zum Sündenbock für Trumps Verfehlung in der Corona-Krise gemacht werden? Darüber reden wir gleich. Und später reden wir auch noch über die AfD, genauer über den Flügel in der AfD. Der ist nämlich jetzt offiziell vom Verfassungsschutz als rechtsextrem und als Beobachtungsfall eingestuft worden. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 13.03.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Aber bevor wir uns Donald Trump und dem Coronavirus in den USA widmen, müssen wir natürlich erstmal auf die Situation bei uns schauen. Bei uns im Deutschlandfunk wollen wir auch mal genau hinschauen. Und der wichtigste Mann bei uns im Sender, das ist zurzeit nicht, wie normalerweise, der Intendant oder so. Das ist mein Bürokollege, mein Büronachbar, Mario Dobowiszek. Normalerweise, da lacht er schon, moderiert er, wie ich, die normalen Politiksendungen. Aber seit 2 Wochen ist er raus aus allen Dienstplänen und ist trotzdem omnipräsent hier im Sender, denn er koordiniert die Corona-Maßnahmen hier im Haus, steht mit allen wichtigen Behörden in Kontakt und hat auch sonst den kompletten Überblick. Und jetzt ist er nicht bei mir im Studio, sondern er sitzt, kein Witz, im Nachbarstudio durch eine Glasscheibe von mir getrennt, aber wir sind trotzdem durch die moderne Technik miteinander verbunden. Ich wink jetzt mal. Hallo da drüben.
Ja, ich wink mal zurück, sag aber auch gleich dazu, schön wär's, aber die Chefs sind und bleiben bei uns natürlich der Intendant und die Direktoren. Schöne
Na
Grüße
klar.
Auch von dieser Seite.
Aber für mich bist du der Wichtigste.
Ja, ja, danke, ebenso. Ne? Aber klar, ich bin dabei in diesem Team. Wir nennen das Taskforce, das die Maßnahmen hier im Haus koordiniert, wie in vielen anderen Unternehmen eben auch.
Mhm, okay, und bevor wir auf die Lage in Deutschland schauen, ich habe schon gesagt, wollen wir einmal ganz kurz hier auf den Sender schauen. Kannst du einmal sagen, was wir hier alles machen beim Deutschlandfunk, damit das Virus möglichst spät bis möglichst gar nicht zu uns ins Haus kommt?
Na, erstmal ganz platt gesagt geht es darum, die Leute auseinanderzusetzen, auseinanderzuhalten. Sowieso, das ist ja in allen Lebensbereichen gerade so, kein Händeschütteln mehr, sich nicht anhusten gegenseitig und vielleicht auch nicht miteinander im Büro kuscheln, was wir jetzt natürlich, das ist der Disclaimer, sowieso nicht tun. Aber wirklich Abstand halten, 1 bis 2 Meter. Wir haben jetzt vorgeschrieben, hier nach Möglichkeit in allen Bereichen des Funkhauses 2 Meter Abstand einhalten, weil das eben das Infektionsrisiko minimiert. Und auch den Kontaktkreis einschränkt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt möglicherweise ganz viele kranke Menschen, Infektionen hier bei uns direkt im Haus haben, sondern es geht ja auch darum, dass möglicherweise ganze Teile unseres Hauses, des Funkhauses geschlossen werden müssen, weil viele als Kontaktpersonen gelten und von den Behörden außer Verkehr gezogen werden. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, der mir auch in dieser Arbeit immer ganz wichtig ist. Wir sind ja nicht irgendeine Firma, die Sofas herstellt und dann einen wirtschaftlichen Schaden hätte, weil das Sofa dann 2 Wochen später ausgeliefert wird, sondern wir sind der Deutschlandfunk, wir sind ein bundesweit sendendes Programm, sind damit eine kritische Infrastruktur, das ist auch klar geregelt, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und so weiter. Das heißt, wir müssen senden, wir haben einen Auftrag, wir müssen informieren, ja auch nicht zuletzt über diese Krise, und das wäre fatal, wenn wir hier plötzlich für 2 Wochen ganz aussteigen müssten.
Das heißt, du guckst auch, wer ist wirklich hier von unseren Mitarbeitern ganz, ganz, ganz dringend senderelevant, damit der Sendebetrieb aufrechterhalten werden kann. Und wer ist es nicht unbedingt? Ich natürlich als Moderator habe gedacht, ich bin auf jeden Fall, weil ich bin ja eine der Stimmen des Deutschlandfunks,
ja, natürlich,
senderelevant.
Ja.
Und den Zahn hast du mir schon gezogen. Es geht gar nicht so sehr um uns zum Beispiel.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die meisten Hörer irgendwie gemerkt hätten, dass ich schon lange jetzt keine Frühsendung mehr moderiert habe. Ja. Das ist einfach so, bei uns steht ja sowieso die Information und das Programm im Vordergrund und nicht die Person. Nein, viel wichtiger für uns sind natürlich diejenigen, die hinter den Kulissen werken, von denen wir nicht ganz so viele haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt so eine Herzkammer hier in jedem Radiosender, in jedem Fernsehsender. Das ist der Schaltraum. Das klingt nicht nur nach Raumschiff, das sieht auch ein bisschen so aus. Viele Knöpfe, viele Hebel, da geht alles rein, was wir hier im Radio fabrizieren und wird gebündelt und geht raus zu den Sendern. Wenn da was nicht funktioniert, wenn das nicht sauber funktioniert und da niemand mehr ist, der das bedienen kann, dann haben wir hier ein Problem. Dann kannst du hier sitzen, ich kann hier sitzen, wir können sprechen, es geht immer nichts raus. Und da gibt es viele, das kennen andere Unternehmen natürlich auch. Wir sind jetzt kein Unternehmen, wir sind eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, aber ich nehme das Wort trotzdem gerne, weil es alle ja gleichermaßen betrifft. Jedes Unternehmen ist jetzt gerade dabei, genau diese kritischen Bereiche zu identifizieren. Was brauchen wir zwingend? Der nächste Schritt ist, was brauchen wir zwingend mit körperlicher, physischer Anwesenheit? Oder wer kann zum Beispiel auch platt gesagt einfach zu Hause bleiben, sich an den Rechner setzen, Homeoffice machen? Das ist klar, dass wir beide, wenn wir moderieren, das nicht so ohne weiteres können. Viele Hörerinnen und Hörer kennen das ja, wenn wir Korrespondenten und so weiter, Kollegen zuschalten, da kann das durchaus mal passieren, dass die Leitung zusammenbricht. Wäre schlecht, wenn das beim Moderator passiert. Deshalb ist es wichtig, dass das ein Teil auf jeden Fall hier präsent ist, aber selbst das, wenn ein großer anderer Teil zu Hause ist und von zu Hause aus arbeitet, minimiert das ja zum Beispiel auch das Ansteckungsrisiko für die anderen, die da sind.
Okay, verstanden. Also wichtiger Job und wahrscheinlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, wirst du jetzt erstmal länger nicht im Programm auftauchen, beziehungsweise nicht als Moderator auftauchen, sondern wirst im Hintergrund dafür sorgen, dass der Deutschlandfunk die komplette Zeit, wie diese Corona-Krise hier stattfindet in Deutschland, den Sendebetrieb
aufrechterhalten. Ja, meine Kollegen und ich zusammen natürlich.
Kann. Selbstverständlich, das hast du ja jetzt auch deutlich gemacht, aber für uns bist du hier der erste Ansprechpartner. So, jetzt wollen wir auf Deutschland schauen. Wir wissen, dass das Virus sich exponentiell verbreitet. Wir sehen, was in Italien los ist, dass da mittlerweile wirklich das komplette Land abgeriegelt ist. Die haben das Virus schon ein bisschen länger. Sind italienische Verhältnisse tatsächlich nur eine Frage der Zeit?
Ja und nein. Also es kommt natürlich auf die Maßnahmen an. Und da haben jetzt auch viele gestern zum Beispiel von der Kanzlerin ein Machtwort erwartet. Ein Machtwort, das die Kanzlerin gar nicht sprechen kann, weil der Bund gar nicht die Kompetenz hat. Und ganz ehrlich, aus meiner Perspektive, ich habe früher viel Zivil- und Katastrophenschutz gemacht, saß auch in Stäben und so weiter. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt sinnvoll wäre, jetzt radikale, bundesweit einheitliche Maßnahmen zu ergreifen. Sondern man muss sich so eine Landkarte vorstellen von Deutschland. Das sagen die Virologen auch immer für den Ausbruch zum Beispiel von der Influenza, von der Grippe. Dann gibt es einen besonders betroffenen Punkt hier. Dafür sind aber die anderen Punkte, die anderen Städte und Gemeinden nicht so betroffen. Und dann geht das immer so wie kommunizierende Röhren hin und her. Mal ist der Kreis betroffen, mal ist die Stadt betroffen. Das heißt auf Deutsch gesagt, wir haben jetzt hier um Köln herum relativ viele Fälle.
Heinsberg, nicht weit weg.
Vor allem Heinsberg. Das ist nicht weit weg, das ist bei Aachen. Wir haben sogar Mitarbeiter, die hatten Kontakt in diese Region, natürlich. Das liegt auf der Hand, dass wir da eben auch entsprechende Schutzmaßnahmen einleiten müssen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, warum sollte in Buxtehude, wenn da, ich weiß es gar nicht, ich habe ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt, ob Buxtehude einen Fall hat oder nicht, aber nehmen wir mal an, eine Stadt X hat gar keinen Fall.
Buxtehude also, ist quasi das städtische Max Mustermann sozusagen.
Sozusagen. Ja. Warum, Castrop-Rauxel kann man auch nennen, aber blöd, ist in Nordrhein-Westfalen ist besonders betroffen. Nein, der Punkt ist, warum sollten wir überall jetzt für 2 Stunden alles schließen, alles unterbinden, wenn doch eigentlich nur bestimmte Bereiche betroffen sind. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber damit können wir verhindern, dass die bisher nicht betroffenen Bereiche betroffen werden. Da sage ich mal ganz platt, nach all dem, was ich von den Virologen höre, wir werden es nicht mehr verhindern können. Wir können es nur noch ausdehnen. Und deshalb müssen wir uns solche radikalen Maßnahmen auch ein bisschen aufheben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir schließen alles für 2 Wochen, was machen wir danach? Mhm. Die Wirtschaft, die ächzt jetzt schon, Lieferketten und so weiter. Wir sehen die DAX, also den DAX, wir sehen die Börsenkurse. Das ist ein regelrechter Crash, teilweise schlimmer als in der Finanzkrise. Da sind nicht nur Nervositäten drin, sondern da reden wir jetzt auch über eine wirtschaftliche Rezession, also einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Und wir müssen wirklich abwägen, was ist schlimmer? Sind die Folgen der Maßnahmen schlimmer oder die Folgen der Infektion? Verstehe und dafür ich. Brauchen wir auch die Experten. Das kann ich nicht entscheiden, das kannst du auch nicht entscheiden. Aber dafür brauchen wir die Experten, den Rat. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite auch diejenigen, die auf diesen Rat hören.
Aber wäre nicht vielleicht ein einmaliger, richtiger Schrecken besser, um wirklich mal so die Kontaktwege des Virus abzuschneiden, als ein langes Schrecken ohne Ende-Szenario, wo wir jetzt wirklich über ein Jahr vielleicht irgendwie so eingeschränkt werden?
Ich glaube, das wird sowieso kommen. Ja. Ich glaube, wir werden sowieso ein Jahr, Experten sagen sogar noch länger, betroffen sein von Maßnahmen. Die Frage ist dann nur, wie weit reichen diese Maßnahmen? Und deshalb warne ich jetzt auch vor Überreaktionen bei den Maßnahmen. Ich finde es absolut richtig, dass, das wird dich jetzt vielleicht stören, aber dass Fußballspiele ohne Publikum stattfinden.
Ach, kann ich mitleben.
Okay, du gehst auch nicht mehr zum Fußball. Aber es ging zum Beispiel, habe ich gesehen, viele Hunderte sind trotzdem zum Stadion gegangen und haben davor gefeiert. Ja. Finde ich kontraproduktiv. Muss ich sagen, da haben die es vielleicht nicht ganz verstanden. Ja, Fußball ist wichtig, ist auch wichtig, seinen Verein zu unterstützen, aber das ist vielleicht noch etwas, auf was wir eher verzichten können. Worauf wir nicht verzichten können, ist, wenn wir wollen, dass das öffentliche Leben, dass die Wirtschaft, dass wirklich unser Alltag nicht komplett zum Erliegen kommt, nicht abbricht, dann können wir zum Beispiel auch nicht vermeiden, dass wir auch in den Bus steigen, in die Bahn steigen und so weiter. Ein kleiner Hinweis zum Beispiel in Berlin, um die Busfahrer zu schützen, die ja wirklich vielen Menschen jeden Tag ausgesetzt sind, da darf man heute nicht mehr vorne einsteigen.
Auch kritische Infrastruktur, wenn man so will.
Im Prinzip auch kritische Infrastruktur, ja. Weil das unsere Lebensader im Alltag ist. Da kann man sagen, viele können ja auch mit dem Auto fahren. Ja, ist richtig, aber wir haben so viele Bereiche der kritischen Infrastruktur, da denkt jeder sofort an Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Krankenhäuser. Das ist aber auch der Stromversorger, es ist auch der Wasserversorger. Letztlich sind es wir auch als Deutschlandfunk. Und es gibt so viele Bereiche, die noch dazu spielen, die einfach wichtig sind. Wenn niemand mehr im Supermarkt ist, um uns Lebensmittel zu verkaufen, weil alle krank sind, kommen wir auch an nichts mehr zu essen ran. Das ist also auch kritisch. Und deshalb müssen wir sehen, auch da wieder, wir müssen entzerren. Das ist das, was die Experten ja immer wieder sagen, damit wir das Gesundheitssystem entlasten. Man muss sich vorstellen, wir haben ja hier in Köln, Kind in der Schule habe ich, ich höre das aus allen Bereichen, es gibt immer noch Magen-Darm-Viren, die herumgehen. Wir haben die Ausläufer der Influenza, wir haben einen erhöhten Krankenstand, überhaupt nicht nur hier, sondern auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Und wenn da jetzt noch Corona, und zwar massiv, obendrauf kommt, dann kennen wir alle diese Zahlen, 28.000 Intensivbetten und so weiter. Die Zahl haben wir relativ schnell erreicht. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das entspannen, dass wir nicht nur die Last aus den Krankenhäusern rausnehmen, sondern auch einfach von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die dann auch damit nicht mehr umgehen können.
Tja, weil am Ende werden dann die schlimmen Fälle eben nicht mehr beatmet werden können und dann eben nicht mehr adäquat versorgt werden können und dann wird es richtig gefährlich.
Ja, das ist ja definitiv auch so schon in Italien. Ich habe da auch mit einem Chefarzt zum Beispiel gesprochen, der muss zum Teil intensiv behandeln, mit der Hand auf Deutsch gesagt, mit einem Ambu-Beutel, also so einem Beatmungsbeutel. Das ist klar, da stößt jedes Gesundheitssystem an seine Grenzen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es jetzt so eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Das hat die Kanzlerin ja gestern gesagt. Das müssen wir alle gemeinsam machen. Und übersetzt gesagt, heißt das ja, wir müssen jetzt alle den Hintern zusammenkneifen und wirklich durch diese Krise. Nicht mit so einem Fatalismus, ach, wir werden ja eh alle krank und macht ja alles nichts mehr, sondern wir müssen jetzt auch im Sinne derer, die wirklich stark betroffen sind, also auch unsere Großeltern, die älteren Menschen, Menschen, die Diabetes haben zum Beispiel, die Herzerkrankungen haben, die müssen wir schützen. Das ist ja der nächste Schritt. Nach dieser Eindämmung müssen wir diejenigen schützen, die besonders schutzbedürftig sind, weil sonst laufen wir tatsächlich Gefahr, dass da die Todesraten, das alles sind statistische Werte, aber dass das einfach wirklich schwieriger wird, auch für diese Menschen.
Also es geht dann irgendwann nicht mehr um Großveranstaltungen mit 1000 Leuten, sondern es geht dann möglicherweise um die Ferien bei Oma und Opa, die man dann möglicherweise sich zweimal überlegt, wenn die Kinder dabei sind.
Darum kann es auch gehen. Man sagt, das Robert-Koch-Institut sagt, ab 60 aufwärts zählt man zum Risikobereich. Jetzt muss man natürlich genau unterscheiden.
Ist er fit? Ist er vorkrank?
65-Jähriger, ja, der noch einen Marathon läuft, ist sicherlich anders als eine 65-Jährige drin, eine 65-Jährige, die schon eine Herzoperation hinter sich hat zum Beispiel. Das muss man alles mitbedenken. Ich bin kein Arzt, du bist es auch nicht. Deshalb sind das alles so Sachen, die wir uns auch nicht anmaßen können. Da können wir einfach nur auf das hören, was uns die Expertinnen und Experten versuchen zu sagen. Nur ich habe so den Eindruck, dass da auch viele immer noch auf dem Trip sind. Mein Gott, das ist doch alles nicht so schlimm. Das ist doch auch längst nicht so schlimm wie die Grippe und so weiter. Doch, ist es. Und das muss man ganz klar sagen. Das ist es. Weil wir nicht genau wissen, wie sich dieses Virus weiter verhalten wird, was dieses Virus mit uns macht. Aber nochmal zurück zu dem Punkt vorhin. Angst ist dabei ein großer Gegner und wir müssen gegen diese Angst kämpfen, weil die Angst kann uns später vielleicht eher auffressen als das Virus. Und deshalb immer dieses Abwägen, immer genau hingucken, auch in die Region und genau abwägen, ob das jetzt sinnvoll ist. Zum Beispiel die Schulschließungen nochmal. Was machen denn die Ärzte und Krankenschwestern zum Beispiel, wenn sie zu Hause bleiben müssen, weil die Schulen und Kitas geschlossen sind? Dann haben wir noch eine größere Lücke im Gesundheitssystem. Das können wir uns auch nicht erlauben. Also da sind so viele Dinge, die immer wieder mit beobachtet und betrachtet werden müssen. Und da ist es bei uns so, wir sind 80 Millionen Bundestrainer für den Fußball. Wenn wir eine Weltmeisterschaft haben, wir sollten jetzt bitte nicht 80 Millionen Ärzte und Virologen sein.
Ist angekommen und die Lage, das können wir hier festhalten, habe ich jetzt schon oft festgehalten in diesen Corona-Gesprächen, aber ich halte es nochmal fest, ist dynamisch. Vielen Dank, Mario. Donald Trump steht selbst in der Kritik wegen seines Managements der Corona-Krise. Und was macht der Präsident, wenn er kritisiert wird? Er schlägt zweimal so hart zurück, wie es seine ehemalige Sprecherin Sarah Sanders einmal formuliert hat. Fragt sich nur, ob es immer den Richtigen trifft. In der Nacht verkündete er jedenfalls, die Grenzen dicht zu machen für alle, die aus dem Schengen-Raum der EU in die USA einreisen wollen. Zunächst für 30 Tage. Warum? Hören wir kurz in seine Begründung rein.
Taking early, intense action, we have seen dramatically fewer cases of the virus in the United States than are now present in Europe.
Also, weil die USA im Gegensatz zu Europa schnelle Maßnahmen ergriffen haben, gemeint ist ein Einreisestopp für Menschen aus China, habe man deutlich niedrigere Fallzahlen von Corona in den USA. Und weiter sagt er:
As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe.
Also, dass es jetzt immer mehr Regionen in den USA gäbe, in denen sich das Virus ausbreite, das sei Schuld von Europäern, die das Virus dahin gebracht hätten. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Hallo Thilo.
Hallo Philipp.
Thilo, um Trump direkt einmal in Schutz nehmen zu können, die Entscheidung im Januar die Grenzen dicht zu machen für Reisende aus China, die wird allgemein als nicht die schlechteste Idee der Trump-Administration angesehen. Hat er da zumindest einen kleinen Punkt?
Also diese Argumentation wirkt jetzt natürlich vorgeschoben, denn diese Maßnahme stand völlig allein. Es hätte natürlich viel mehr folgen müssen damals schon. Es hätten präventive Maßnahmen folgen müssen. Tatsächlich war es ja Donald Trump, der diese Krise verharmlost hat, der sie negiert hat, der sie heruntergespielt hat. Und zwar auch gegen den ausgesprochenen Rat seiner Experten. Er hat ja den eigenen Gesundheitsexperten zum Teil vor laufenden Kameras widersprochen. Diese Entscheidung jetzt ist völlig erratisch gefallen. Sie ist zurückzuführen auf den Rat von Jared Kushner, seinem Schwiegersohn, und dem bekannten Steve Miller. Das ist ein ausgewiesen nationalistischer Berater, der für Donald Trump im Weißen Haus tätig ist. Mike Pence sagt, Donald Trump habe nach Konsultation mit den Experten beraten. Tatsächlich sieht es so jetzt aus, als wollte Trump schlichtweg von seinen eigenen Fehlleistungen ablenken. Er hat heruntergespielt, verleugnet, verharmlost. Er hat den Experten widersprochen. Jetzt hat er einen Sündenbock gefunden. Es ist Europa. Das sieht aus wie ein reflexhaftes Verhalten. Donald Trump muss ständig einen Schuldigen suchen. Und in diesem Fall ist es eben Europa gewesen.
Kann man dann überhaupt sagen, woher das Virus in den USA gekommen ist? Lässt sich das zurückverfolgen aus Europa, nach Europa?
Also das kann man natürlich im Einzelnen nicht, aber es ist bekannt, dass die Krise, die ersten Fälle an der Westküste auftraten, am Pazifik also, und man geht davon aus, dass die ersten Fälle tatsächlich aus China kamen. Nur es sind ja mittlerweile hier Fälle aufgetreten, bei denen sich herausgestellt hat, dass die Patienten überhaupt nicht verreist waren und überhaupt nicht außer Landes waren. Und natürlich lässt sich das im einzelnen Fall so nicht rekonstruieren. Was man sagen kann, ist, dass die Zahlen, die wir jetzt haben, permanent nach oben korrigiert werden. Es sind im Augenblick 1.300 Infizierte und 33 Tote. Das kann man stündlich sich ansehen, wie die Zahlen nach oben korrigiert werden. Und mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass das hier wirklich sich wie eine Epidemie ausbreitet und wir mit vielen, vielen Tausenden von Erkrankten zu rechnen haben.
Sprich, man kann im Prinzip sagen, das Virus ist wie in Italien, vielleicht noch nicht in dem gleichen Stadium, aber ähnlich außer Kontrolle, wo man ja auch die einzelnen Fälle gar nicht mehr nachvollziehen kann.
Ja, mein Eindruck ist, dass es außer Kontrolle ist und dass es auch keine Kontrolle gibt. Mein Eindruck ist, dass es hier keine Administration gibt, die koordiniert, systematisch, organisiert vorgeht. Der Präsident hat entschieden, das war nicht abgestimmt mit der eigenen Administration, wie natürlich auch mit Europa überhaupt nicht. Das war eine Aktion, die wirklich völlig überraschend kam. Und wie entsetzt die Reaktion ist, das kann man ja am besten an den Börsenkursen ablesen. Der Präsident ist erst tätig geworden, geworden, nachdem die Kurse gefallen war. Jetzt ist er tätig geworden und die Kurse fallen weiter. Das heißt, hier ist man, muss davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Märkte das Vertrauen in diesen Präsidenten verloren haben.
Na gut, worauf Trump schaut, es gibt ja wenig, auf die er hört, wenige, worauf er aber meistens dann doch immer schaut, das sind Börsenkurse. Könnte es dann sein, dass wenn jetzt die Börsenkurse weiterfallen, dass er diese Entscheidung dann doch möglicherweise auch schneller wieder zurücknimmt, als man denkt?
Ich vermag nicht in die Zukunft zu gucken und ich vermag Reaktionen von Donald Trump nicht vorherzusehen. Sie sind erratisch, sie sind völlig unberechenbar. Das ist sein Regierungsstil. Aber was man sagen kann, ist, dass es doch eine gewisse Kontinuität gibt. Die Kontinuität nämlich, dass die erste Reaktion immer darin besteht, sich einen Schuldigen zu suchen. Und das heißt, darin besteht, einen isolationistischen Kurs einzuschlagen, sprich die Grenzen abzuschotten. Das hat man beim Moslem-Bann gesehen, das hat man in der Einwanderungspolitik gesehen. Erstens und zweitens, Donald Trump reagiert reflexartig immer mit Steuersenkungen. Das ist das zweite Instrument und damit ist sein Instrumentenkasten schon erschöpft. Grenzen dicht, Steuern senken, das ist das politische Instrumentarium, mit dem Donald Trump seit 3 Jahren reagiert.
Und das ist natürlich dann schwierig, wenn das Virus sich längst in den USA ausbreitet, dann helfen auch die dichtesten Grenzen nicht. Gibt es denn irgendwie so etwas in den USA wie ein Krisenmanagement, wie wir das jetzt hier in Deutschland erleben? Da gibt es jeden Tag ein Briefing vom Robert-Koch-Institut, immer aktualisiert mit Empfehlungen, wie man sich zu verhalten hat, was für Maßnahmen jetzt angezeigt sind. Gibt es irgendwie sowas in den USA, was Vergleichbares?
Das gibt es jetzt. Mike Pence hat einen Krisenstab zusammengestellt, nachdem er vom Präsidenten ernannt worden ist als Sonderkoordinator. Da sitzen jetzt wirklich Experten drin und Mike Pence tut alles, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich jetzt hier wirklich um ein seriöses Krisenmanagement handelt. Aber tatsächlich ist keinerlei Vorsorge getroffen worden. Das Land, das ganze Sozialsystem ist nicht darauf vorbereitet. Es sind alles Ad-hoc-Maßnahmen. Das gilt für die schnelle Bereitstellung von Testinstrumenten, die es eben überhaupt nicht gab. Man will jetzt bis Ende der Woche 4 Millionen Testinstrumente bereitgestellt haben. Das gilt für die Bemühungen, erst jetzt Tests kostenlos anzubieten. Nancy Pelosi hat gerade gesagt, die Verhandlungen darüber halten noch an. Bisher kosten die Tests $1,500. Es ist völlig klar, dass jemand, der nicht krankenversichert ist, sich diesen Tests nicht unterzieht. Das heißt, das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem der Vereinigten Staaten begünstigt die Ausbreitung dieses Virus sogar noch. Wenn Millionen Menschen nicht krankenversichert ist, gehen sie allein schon deshalb nicht zum Arzt, weil sie die Kosten nicht tragen können. Viele Arbeiter, die Stundenlohn beziehen, können sich nicht krank melden, weil es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt. Das hat man jetzt als ein Problem erkannt und versucht jetzt mit Ad-Hoc-Gesetzen dem gegenzusteuern und Geld zum Beispiel für diese Arbeiter, die nach Stundenlohn bezahlt werden, bereitzustellen. Aber es gab keinerlei Vorsorge, die man getroffen hat. Und es gibt keinerlei Infrastruktur, die Behörden sind überfordert, sie sind ratlos. Es gibt keinerlei Koordination zwischen den Behörden, den Ministerien, den Bundesländern. Der Gouverneur von New York, Cuomo, hat von einem absoluten Chaos gesprochen, das da herrscht. Es gibt keine koordinierte Aktion und so sind auch die Schritte von Donald Trump zu erklären, die eben einfach nur völlig erratisch wirken.
Eine Frage habe ich noch. Chaos im Inneren, da sucht Trump sich einen politischen Sündenbock im Äußeren, in diesem Fall Europa. Nehmen ihm das denn die Leute, zumindest seine eigenen Leute, also die Trump-Welt, die republikanische Welt, nehmen die ihm das noch ab?
Also ich habe das Gefühl, dass es innerhalb der Administration eine wachsende Unruhe gibt. Mnuchin, der Finanzminister, hat gesagt, immer wenn der Präsident sich äußert, gehen die Kurse noch weiter nach unten. Inwieweit sich im Trump-Lager, im Lager der Trump-Wähler tatsächlich etwas verändert, das vermag ich nicht zu beurteilen. Mein Eindruck ist, dass diese Trump-Welt dem Präsidenten an den Lippen hängt und ihm alles abkauft und alles abnimmt. Und was immer der Präsident tut, es wird für gut geheißen und so lange hingebogen, bis er als derjenige erscheint, der hier die Lichtgestalt für dieses Land ist.
Thilo Kößler in Washington. Vielen Dank.
Zu einem vollumfänglichen und schonungslosen Lagebild des Rechtsextremismus gehört, dass wir rassistische Agitation, Hass und Hetze auch durch Parteien benennen, die im Parlament vertreten sind. Im Januar des letzten Jahres haben wir Sie hier an diesem Ort über die Einstufung der AfD-Teilorganisationen der Flügel und JA zum Verdachtsfall informiert. Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Das heißt, die bisherigen verfassungsfeindlichen Anhaltspunkte haben sich zur Gewissheit verdichtet.
Das war eine ziemlich eindeutige Ansage vom Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang heute. Er trat vor die Presse, um zu verkünden, dass der völkische Flügel der AfD vom Verfassungsschutz ab jetzt als rechtsextrem eingestuft wird. Das heißt, der Flügel wird offiziell zum Beobachtungsfall. Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio ist mir jetzt zugeschaltet. Volker, gemeinsam mit unserer lieben Kollegin Nadine Lindner, berichtest du aus dem Hauptstadtstudio über die AfD. Also schauen wir mal genau drauf. Wie begründet der Verfassungschef genau diese Einstufung?
Ja, Philipp, wir erinnern uns ja, vor einem Jahr, im Januar 2019, hat ja der Verfassungsschutz seinen ersten Bericht gemacht und die AfD bzw. den Flügel zum Prüffall erklärt. Und damals schon gesagt, es gäbe Hinweise, Indikatoren, dass zumindest die führenden Köpfe, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, dass man die der rechtsextremistischen Szene zuordnen könne. Und das alles wolle man sich jetzt im Verlauf eines Jahres genauer anschauen und tatsächlich prüfen, anhand aller öffentlich zugänglicher Medien, die es gibt, anhand der öffentlichen Auftritte, aber auch möglicherweise an genauerer Beobachtung der beiden Personen, ob es wirklich Indikatoren gibt, die die Einstufung als rechtsextremistische Bestrebungen unterstützen. Und genau das hat Haldenwang ja heute nach einem Jahr gesagt. Die Einstufung des Flügels als rechtsextremistische Bestrebung, das kann man so sagen. Und insofern fällt der Flügel jetzt unter den Beobachtungsstatus. Das heißt, der Verfassungsschutz schaut da in Zukunft noch genauer hin.
Und ist das für dich stichhaltig? Also wenn du Thomas Haldenwang gewesen wärst in einem Jahr, du hast ja auch drauf geschaut, aber wärst du wahrscheinlich zur gleichen Einschätzung gekommen?
Naja, mir ist zumindest aufgefallen, dass die beiden obersten Anführer des Flügels, also Björn Höcke und Andreas Kalbitz, in den letzten Monaten doch ruhiger und zurückhaltender geworden sind. Da war dann deutlich zu spüren, weil es auch eine innerparteiliche Diskussion gibt, dass man sich eben nicht vom Verfassungsschutz beobachten lassen will, dass da Zurückhaltung aufgebürdet wurde. Da gab es ja eine eigene Arbeitsgruppe, die sich darum gekümmert hat. Und insofern gab es in den letzten Monaten weniger Auffälliges in meinen Augen, aber ich habe auch nicht jede Veranstaltung gesehen und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja dann schon viele Treffen, das Köfhauser Treffen und anderes mehr, sich nochmal genauer angeschaut, wo ich beispielsweise jetzt auch nicht war, wo ich nur die Videomitschnitte aus dem Zusammenhang kenne und dann fällt dann schon auf, dass die beiden eine stärkere Rolle einnehmen, dass es da Anhaltspunkte sich zur Gewissheit verdichtet haben für den Verfassungsschutz, dass es eben rechtsextremistische Bestrebungen gab und die Zitate, die dann angebracht werden, also wenn Björn Höcke vom Völkischen spricht oder dass man den Islam aus Deutschland auch notfalls mit Gewalt raushalten müsse, das deutet schon darauf hin, dass das alles seine richtige Begründung hat.
Mhm. Jetzt hast du zwei Namen schon genannt, Höcke, Kalbitz, Namen, die immer wieder fallen, zwei große Wahlsieger des letzten Jahres. Richtet sich der Blick des Verfassungsschutzes vor allen Dingen auf diese einzelnen Personen oder geht es wirklich um den Flügel und die Struktur, die rechte Struktur als solches?
Ja, im Vordergrund stehen natürlich diese beiden Personen, weil die namentlich für den Flügel bekannt sind. Darüber hinaus wird es ja ziemlich dünn. Der Verfassungsschutz selbst hat heute gesagt, er geht davon aus, dass in der Partei rund 7000 Mitglieder dem Flügel angehören. Aber auch das ist nur eine rein mathematische Rechnung, weil nämlich Parteichef Jörg Meuthen auf dem letzten Parteitag erklärt hat, er geht davon aus, dass nur 20% der Parteimitglieder dem Flügel angehören würden. Und dann rechnet man bei 35.000 Mitgliedern, die die AfD derzeit hat, eben mit diesen 7.000 Zugehörigen zum Flügel. Das Problem aber dabei ist, da gibt es keine organisatorische Struktur, die wirklich so verdichtet werden. Da gibt es keine Mitgliedsbücher und nichts dergleichen. Viele bekennen sich dazu, viele tun es eben aber auch nicht, obwohl sie Sympathisanten sind. Insofern ist das tatsächlich ein Feld, was innerhalb der Partei schwer einzugrenzen ist. Aber, und dann erinnern wir uns, nach der Thüringenwahl hat ja gerade der ehemalige Parteivorsitzende Alexander Gauland und jetzige Fraktionsvorsitzende noch erklärt, dass der Flügel die Mitte der Partei repräsentiere. Und auch das ist für den Verfassungsschutz Anlass zu nehmen, dass der Motto, der Flügel ist innerhalb des letzten Jahres stärker geworden in der Partei und er dominiert in der Partei immer mehr die politische Ausrichtung. Und deshalb auch will man ihn jetzt unter die Beobachtung nehmen.
Kann man dann, wenn der Flügel auch noch unter Björn Höcke in der Mitte der Partei steht, das überhaupt trennen von der Partei als solches und sagen, wir beobachten die einen, aber die Gesamtpartei beobachten wir nicht?
Naja, der Verfassungsschutz probiert es zumindest, jetzt da nochmal eine klare Trennung zu machen, weil es natürlich auch, denken wir an Roland Hartwig und andere, die jetzt quasi die Partei versuchen, vom Verfassungsschutz fernzuhalten. Es gibt auch viele, die sich eher als nationalbürgerlich bezeichnen würden in der Partei und die man definitiv nicht als rechtsextremistisch bezeichnen könnte. Und es ist ja eine gewählte Partei im Deutschen Bundestag und da sind auch einige Vertreter des Flügels drin, aber die ganze Partei als rechtsextremistisch zu bezeichnen, das geht offenbar auch dem Verfassungsschutz zu weit. Da bleibt ja weiterhin der Prüffall bzw. der Verdachtsfall, dass man da einfach nur genauer hinschaut, aber die Partei nicht unter Beobachtung steht. Mhm.
Gut, aber wenn du hast auch gerade Gauland schon angesprochen, der ja als flügelfreundlich gilt. Der neue Parteichef Timo Chrupalla gilt auch als zumindest flügelnah. Alice Weidel, Meuthen, die haben sich eher arrangiert mit dem Flügel. Ist es angesichts dieser Befunde nicht möglicherweise auch sinnvoll zu sagen? Man müsste die ganze Partei beobachten, weil der Flügel einfach so dominant ist auch.
Ich denke, das könnte durchaus einer der nächsten Schritte sein. In der Begründung heißt es ja, dass die Durchsetzungskraft und die Reichweite des Flügels aufgrund seiner organisatorischen Weiterentwicklung seit der Verdachtsfallerhebung im vergangenen Jahr unverkennbar angestiegen ist. Und wenn dieser Trend sich fortsetzen sollte, dann wird das Bundesverfassungsamt sicherlich auch weitere Konsequenzen ziehen müssen und vielleicht das möglicherweise auch mal auf die ganze Partei ausdehnen. Aber noch ist dem nicht so. Und wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass das jetzt weitere Gegenreaktionen in der Partei hervorrufen wird. Denn alle, die jetzt in einem Beamtenverhältnis stehen, beispielsweise, die haben jetzt möglicherweise Probleme. Es könnte sein, dass das zu Berufskonsequenzen führt, mit denen viele nicht gerechnet haben. In Thüringen gab es jetzt schon den Aufruf, dass zum Beispiel die Polizisten die AfD-Fraktion verlassen sollten, weil eben die Partei oder beziehungsweise Teile der Partei unter Beobachtung stehen. Auch das wird jetzt innerhalb der AfD nicht ohne Konsequenzen bleiben und da wird man sehen müssen, wie sie darauf reagiert.
Es gibt ja im Prinzip da zwei mögliche Arten von Konsequenzen. Einmal die Methode Wagenburg, das heißt, man schart sich jetzt umeinander und sucht den Feind außerhalb und sagt, das ist alles eine Kampagne. Auch das Verfassungsschutz, der politisch instrumentalisiert wird, was man dann eben so hört. Oder man setzt sich vom Flügel ab und sortiert wirklich Leute aus. Was hältst du für wahrscheinlicher?
Naja, also der brandenburgische AfD-Vorsitzende Andreas Kalbitz hat er jetzt heute schon als erster juristische Schritte angekündigt. Denn das sei, so sagte er, wirklich nicht überraschend, da die Entscheidung, so meint er zumindest, politisch schon längst getroffen war, aber eben sachlich unbegründet und rein parteipolitisch motiviert ist. Und die gegen ihn persönlich erhobenen Vorwürfe hält er zumindest für haltlos. Also da wird es natürlich von ihm und auch von Höcke diese juristische Gegenwehr aller Voraussicht nach geben. Wie weit das dann reicht, wird man abwarten müssen. Und natürlich, die Partei selbst hat ja schon versucht, im Vorfeld auf diese Vorwürfe zu reagieren. Da wurde gerade gestern eine Internetseite ins Netz gestellt, mit dem Motto, wir sind das Grundgesetz, also das klare Bekenntnis der Partei zum Grundgesetz, wo sich dann viele zu Wort melden und die Vorwürfe des Verfassungsschutzes für abwegig halten und belegen wollen, dass man auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und die Partei hatte ja schon im vergangenen Jahr auch ein Gutachten in Auftrag gegeben von einem Rechtswissenschaftler, der halt auch viele Festlegungen oder Feststellungen des Verfassungsschutzamtes für unhaltbar bezeichnet hatte und auch dahinter ein politisches Vorgehen sah. Also das wird natürlich jetzt innerhalb der Partei die weitere Debatte nochmal anstoßen. Bislang, wir haben jetzt am frühen Nachmittag, gab es tatsächlich wenig Reaktion. Die Pressekonferenz, die die AfD angesetzt hatte, wurde noch einmal verschoben. Und insofern ist wahrscheinlich auch die Partei für sich noch auf einer Suchbewegung, wie sie die richtige Sprachregelung zu dem heutigen Tag finden wird.
Gut, dann schauen wir mal auf den Verfassungsschutz. Du hast es gesagt, sie war ein Prüffall. Der Flügel war ein Prüffall und ist jetzt ein Beobachtungsfall. Das ist also eine Stufe stärker im Instrumentenkasten. Was verändert sich denn da jetzt konkret?
Naja, beim Prüffall ging es erst einmal darum, beziehungsweise beim Verdachtsfall, der Flügel war ja ein Verdachtsfall.
Gut, dass du das sagst, ja.
Ging es erst einmal darum, dass neben den allgemeinen Medien, also den Zeitungsartikeln oder Zeitungsberichten und den öffentlichen Auftritten, die zur Verfügung standen, auch schon V-Männer eingesetzt werden konnten. Das reicht jetzt noch weiter. Der kann jetzt tatsächlich mit allen Mitteln, die das Bundesverfassungsamt zur Verfügung hat, genauer inspiziert werden, um dann eben rechtsextremistische Tendenzen oder mögliche rechtsextremistische Tendenzen aufzuspüren und gegebenenfalls auch dagegen vorzugehen. Da könnten auch möglicherweise juristische Schritte folgen. Das wird man dann im weiteren Verfahren sehen müssen. Zumindest fällt der Flügel jetzt unter die aktive Beobachtung des Amtes. Das geschieht dann nicht mehr nebenher, sondern wird tatsächlich aktiv betrieben.
Und im allerdramatischsten Fall könnte am Ende dann tatsächlich ein AfD-Verbot stehen, sozusagen, wenn man es jetzt mal wirklich ganz weit spinnt?
Da bin ich jetzt kein Jurist, aber das eine wird man nicht unmittelbar vom anderen ableiten können, denn es ist ja nur ein Teil der Partei, der beobachtet wird. Wenn, dann geht es möglicherweise gegen einzelne Personen, dass es da mögliche juristische Verfahren geht, aber nicht gegen die Partei als Ganzes. Die Partei wird das auch für sich versuchen müssen zu trennen. Und inwieweit es dann jetzt einen möglichen Reinigungsprozess oder Distanzierungsprozess vom Flügel auch geben könnte, werden wir schlicht abwarten müssen. Zumindest alle, die irgendwie mit dem öffentlichen Dienst zu tun haben und mit dem Flügel sympathisieren, die werden in Zukunft eher Probleme haben.
Die AfD, der Flügel und der Verfassungsschutz, die Causa wird uns sicherlich in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren noch weiter beschäftigen. Vielen Dank, Volker Findhammer.
Gerne.
Auch wenn Volker Findhammer es gerade schon korrigiert hat. Dennoch noch einmal hier zur Klarstellung. Der Flügel war kein Prüffall, sondern ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz. Und jetzt ist er auf jeden Fall ein Beobachtungsfall. So, damit sind wir aber wirklich am Ende dieser etwas längeren Episode von der Tag angelangt. Gewidmet all denen, die in Quarantäne sind und jetzt viel Zeit haben. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.